Ja, herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs mit einem weiteren Hauptthema. Und ich hatte es im Oktober-Podcast ja schon verraten, dass wir heute abermals einen Gast zu Besuch haben. Und ich freue mich wirklich ganz arg darüber, dass wir heute wieder ein rechtsmedizinisches Thema mit Marie, unserer Rechtsmedizinerin des Vertrauens, die ihr auch schon aus dem Oktober-Podcast kennt, durchgehen können. Und ja, Marie, magst du uns sagen, worüber wir heute sprechen wollen?
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich auch wieder dabei sein darf. Es hat mir beim letzten Mal, auch wenn es um Leichenschau ging, großen Spaß gemacht und freue mich deshalb auch, dass wir jetzt noch ein weiteres Thema besprechen dürfen. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass RechtsmedizinerInnen nur mit Toten zu tun haben, werden wir uns heute über die klinische Rechtsmedizin unterhalten. Die klinische Rechtsmedizin umfasst die forensische Untersuchung und Begutachtung von Menschen aller Altersgruppen, denen in irgendeiner Form körperliche Gewalt widerfahren ist. Ich sage es extra so allgemein, weil unter diesem Überbegriff wirklich ziemlich viel drunter fällt. Ich möchte an dieser Stelle kurz eine Triggerwarnung rausgeben. Wir werden natürlich über verschiedene Formen körperlicher Gewalt sprechen. Wir werden auch kurz das Thema sexualisierte Gewalt ansprechen. Also falls euch das in irgendeiner Art betrifft, solltet ihr diese Folge oder diesen Teil des Podcasts vielleicht überspringen, weil das könnte dann auch ein bisschen zu explizit werden.
Das ist ganz lieb, dass du das sagst. Im Zweifelsfall könnt ihr euch dann ja auch die Titriert-Folgen nochmal explizit anhören und eben das Thema dann aussparen. Okay, ich freue mich total auf das Thema. Bevor wir starten, ich hatte es letztes Mal schon angekündigt, habe ich noch eine kleine Anekdote. Und zwar, ja, es ist so, dass ich eine einzige Klausur in Göttingen nachschreiben musste. Und zwar die Klausur von Herrn Professor Dr. Grellner. Das ist der Rechtsmediziner in Göttingen. Und da bin ich um einen Punkt durchgefallen. Und zwar, und das auch noch mit Juristeneltern, das muss man sich bei Rechtsmedizin, es war ein bisschen peinlich. Aber naja, und dann, um eine Erklärung zu finden, habe ich dann nochmal geguckt, was eigentlich das Problem war. Und ich hatte einen kompletten Foliensatz nicht. Und der war aber essentiell zum Bestehen. Und dieser Foliensatz handelte explizit um dieses Thema klinische Rechtsmedizin. Und dementsprechend ist es gut, dass das heute für mich jetzt auch nochmal mit aufgefrischt wird. Und ich glaube, ich werde auch ganz, ganz viel mitnehmen. Also, kannst du uns nochmal die einzelnen Punkte zusammenfassen, die wir heute nochmal genauer erläutern wollen?
Sehr gerne. Also wir werden heute folgende Themen besprechen. Erstmal geht es natürlich um die rechtsmedizinische körperliche Untersuchung so im Allgemeinen. Was ist der Unterschied zu einer normalen körperlichen Untersuchung in der Klinik? Wann kommt sie zum Einsatz? Also wer beauftragt das oder bei welchen Anlässen findet sie statt? Dann werde ich auch noch kurz über verschiedene Formen der Gewalt eingehen, sage aber jetzt schon, ich werde da jetzt nicht in epischer Breite über die Biomechanik und sonst wie sprechen, weil ich denke, wir sind hier in einem klinischen Podcast. Wir werden jetzt hier nicht stundenlang drüber reden, weil es auch schon sehr spezifisch rechtsmedizinisch wird.
Ja, super. Das klingt nach ganz, ganz vielen Punkten, die es abzuhaken gilt. Und deswegen legen wir einfach gleich los.
Genau. Wie eben schon versprochen, erstmal die Frage, was ist überhaupt eine rechtsmedizinische körperliche Untersuchung? Wir RechtsmedizinerInnen verfolgen prinzipiell ein anderes Ziel bei der Untersuchung. In der Klinik geht es grob gesagt ja darum, sagen wir mal, eine Patientin oder ein Patient kommt in die Notaufnahme oder ihr werdet jetzt im Rahmen einer notärztlichen Tätigkeit zu einem Verletzten oder einer Verletzten gerufen. Und dann geht es ja primär darum, ihr guckt euch an, welche Verletzung liegt vor, wie dringlich ist sie zu behandeln oder wie ist sie überhaupt zu behandeln und was sind die ersten Schritte, die erforderlich sind. Das ist uns RechtsmedizinerInnen im Prinzip erstmal egal, weil uns geht es darum, welche Art der Verletzung liegt vor, wie schwer ist diese Verletzung und häufig ist an uns die Frage gerichtet, liegt eine akute oder eine potenzielle Lebensgefahr vor? Das sind quasi so eine juristische Frage, die sich dem so anhängt. Wenn wir dann eine rechtsmedizinische Untersuchung durchführen, gehört hierzu eine ausführliche Inspektion der betroffenen Person, auch an Stellen, an denen zunächst keine Verletzung vermutet wird oder erwartet wird. Ich habe hier ein kurzes Beispiel. Ich hatte mal eine verletzte Person, die sagte mir, sie wäre Opfer körperlicher Gewalt geworden und sagte, sie hätte Schläge an den Armen und an den Beinen. Und ich sagte, okay, wir gucken sie komplett an und machen dann Fotos zur Dokumentation. Und dann sagte sie so, ja nee, am Rücken brauchen wir nicht gucken, da ist eigentlich nichts, da tut mir auch nichts weh. Und ich sagte dann, ja, aber es gehört dazu, dass wir schon einmal komplett sie anschauen, weil manchmal hat man das auch gar nicht so auf dem Schirm. Und es stellte sich heraus, dass sie den Rücken voller Hämatome hatte. Der Frau war das gar nicht bewusst, weil ich meine, klar, man sieht nicht seinen eigenen Rücken, wenn man jetzt nicht am Spiegel sich ein bisschen so verdreht und verrenkt. Und ihr war auch gar nicht bewusst, dass er da auch irgendwie Schläge abbekommen hat oder konnte sich das im ersten Moment auch gar nicht erklären. Aber letztendlich war es halt so, hätten wir das nicht komplett angeguckt, wäre uns dieser wichtige Befund halt auch einfach verloren gegangen. Deswegen gehört einfach eine komplette Inspektion der kompletten Körperoberfläche dazu. Natürlich nur mit Einverständnis der betroffenen Person. Man kann jetzt nicht einfach sagen, so komplett bitte einmal aufziehen und wir gucken jetzt alles an. Man sollte das natürlich schon ordentlich kommunizieren und auch schlauerweise Schritt für Schritt machen. Gerne auch bitte die behaarte Kopfhaut anschauen oder mal hinter den Ohren schauen oder den Rückseiten der Ohrmuscheln. Dort können sich auch mal Hämatome oder Einblutungen finden. Das sind halt immer so Kleinigkeiten oder auch die Innenseite der Lippen, also quasi, wie wir sagen, die Lippenumschlagsfalten. Dort können sich auch Verletzungen finden. Gerne mal bei Zustand nach einem Schlag, ob jetzt mit der Faust oder mit der flachen Hand. Dort können sich auch Schleimhautverletzungen finden im Sinne von Widerlagerverletzungen durch die Zähne. Dann ist es so, dass wir während der Untersuchung, manche KollegInnen merken sich das komplett so, die machen da gar keine Notizen, andere schreiben sie es auf, wiederum andere diktieren das runter. Das ist jedem selbst überlassen. Was aber sehr ratsam ist, ist, Fotos der Verletzungen zu machen. Einfach, um auch später nachher sich nochmal in Erinnerung rufen zu können, wenn man das Gutachten erstellt. Es gehört auch im Prinzip zu einer gerichtsverwertbaren Dokumentation mit dazu. Viele meiner KollegInnen, ich selber mache das auch ganz gerne, legen dann dem Gutachten eine Bildmappe der relevanten Verletzungen bei, damit auch die Auftraggeber, da komme ich gleich noch zu, sich auch selber ein Bild der Verletzung machen können.
Was ich mich bei dem Stichwort Fotos schon immer gefragt habe, ist, wer macht denn diese Fotos? Also dürfen das nur RechtsmedizinerInnen oder dürfen das auch andere MedizinerInnen? Und wie sollen die Bilder gemacht werden? Eigenes Handy, was gibt es denn da zu beachten?
Also prinzipiell ist es jetzt völlig egal, wer die Bilder macht. Es sind so ein paar Punkte zu beachten, um die Qualität der Aufnahmen einfach zu gewährleisten. Und zwar zunächst sollte für ausreichende Beleuchtung gesorgt werden. Am besten geht das eigentlich mit Tageslicht. Ist natürlich nicht immer verfügbar, je nach Tageszeit. Sollte dann schon geschaut werden, dass eine optimale Deckenbeleuchtung vorliegt. Wenn man im Halbdunkeln versucht, Fotos zu machen, geht das natürlich meistens schief. Man wird wahrscheinlich schemenhaft noch was erkennen, aber vor allem bei Hämatomen ist es so, dass die Wiedergabe der Farbe zum Zeitpunkt der Untersuchung doch schon sehr davon abhängt, wie die Beleuchtungssituation ist. Ein Blitz kann hilfreich sein, muss aber nicht. Es kann auch mal sein, dass durch den Blitz das Ganze so überbelichtet wird und dann ist alles viel zu hell. Wenn man jetzt eine Digitalkamera hat, die haben ja meistens einen kleinen Bildschirm, wo man schon mal so grob gucken kann, passt das, was ich gerade fotografiert habe, zu dem, was ich sehe in echt? Also gibt es das ganz gut wieder? Oder ist es ratsam, den Blitz vielleicht doch nochmal auszumachen? Ich meine, heutzutage mit einer Digitalkamera kann man ja ruhig mal so ein, zwei Aufnahmen machen. Das tut ja dann niemandem weh und dann kann man einfach gucken, war es mit Blitz besser oder ohne. Wenn ihr die Fotos macht, also wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, eine Verletzung zu haben, wo ihr sagt, ich glaube, da möchte man ein Foto von machen, merkt euch, dass man die so macht, dass man auch erkennt, wo diese Verletzung ist. Also vielleicht eine Übersichtsaufnahme, dass man sieht, okay, wir befinden uns am Rücken, wir befinden uns zum Beispiel an der Rückseite der rechten Schulter und dann macht man noch eine Detailaufnahme, einfach, dass auch später noch klar ist, wo war ich überhaupt, welche Seite war das, weil je nachdem, wie viele Verletzungen man hat, kann man nachher nicht mehr genau sagen, ob das 12. Hämatom, das man jetzt hier vorliegen hat, ob das jetzt am Arm war oder war es vielleicht doch am Bein, weil die Aufnahme wirklich so nah ist, dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wo es genau gelegen hat.
Ich glaube, das ging auch jedem schon mal so, dass man irgendwie ein Bild gesehen hat und dachte, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ist das eine Achselhöhle? Und dann im Endeffekt war das irgendwie ein Bein oder so. Und man dachte so, huch, das habe ich jetzt ganz falsch gesehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast.
Ja, ich hatte das mal. Ich sollte begutachten, ob die Verletzung, die mir per ausgedrucktem Lichtbild zugesandt wurde, eine Bissverletzung ist. Und auf dem Foto war, das war ein DIN A4-Foto, und man hat im Prinzip nichts gesehen, außer irgend so einer grünlichen Verfärbung in der Mitte. Das war unscharf. Man konnte nicht erkennen, also es sollte am Rücken sein. Ich hätte ja nicht sagen können, ob es am Rücken, am Bein oder am Arm ist. Es war viel zu nah, es gab keinen Maßstab. Die Farbe, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also im Prinzip war das ein einziges im Dunkeln tappen und ich sollte anhand dieses Fotos irgendeine Aussage treffen und ich ging halt überhaupt nicht, weil du wirklich nichts sagen konntest.
Verständlich.
Aufnahmen. Ja. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Wichtig wäre ein Maßstab, um später die Größe der Verletzung bestimmen zu können, weil auf dem Foto kann man das nachher in aller Regel nicht mehr sagen. Es ist dabei völlig egal, ob ihr einen Winkelmaßstab habt, wie man den gerne mal in Krimis kennt oder wie man ihn vielleicht auch kennt, wenn man in der Rechtsmedizin Vorlesung war ein Maßstab zum Aufkleben. Den habe ich jetzt schon öfter gesehen in der Notaufnahme, dass es diese Maßstäbe gibt, die man so einmal verwendet, wird neben die Verletzung geklebt und dann wird er entsorgt. Oder ein einfaches Lineal daneben halten, ist völlig wurscht. Es wird sogar am Ende ausreichen, wenn ihr einen Gegenstand habt, dessen Größe bekannt ist. Zum Beispiel jetzt ein 2-Euro-Stück, jetzt als ganz einfaches Beispiel. Einfach damit man grob einen Anhalt hat, wie groß diese Verletzung ist. Und dann ist noch wichtig, die Aufnahme sollte im rechten Winkel erfolgen, weil je nachdem, wie schräg die Aufnahme ist, werden die Verhältnisse der Verletzung so verzerrt, dass die tatsächliche Verletzung nichts mehr mit dem späteren Bild zu tun hat. Und deswegen kann das auch die Beurteilung im Endeffekt nachher beeinflussen.
Super.
Ja, das sind jetzt im Prinzip, das sind die Grundlagen, die man bei der körperlichen Untersuchung in der Rechtsmedizin beziehungsweise allgemein der Verletzungsdokumentation beachten sollte. Im Prinzip ist es nicht schwer, das zu machen. Jetzt hatten wir eben noch die Frage, womit mache ich das am besten? Idealerweise hat man eine Digitalkamera, die auch eine ganz gute Auflösung hat. Es muss jetzt nicht die tollste sein, es muss auch nicht die dollste, also das neueste Modell sein. Theoretisch geht es auch mit einem Handy. Die Handys sind auch technisch soweit ausgerüstet, um gute Fotos zu machen. Das Ding ist immer, sensible Informationen auf einem Privathandy. Wenn ihr sie danach jetzt zum Beispiel auf Klinikrechner irgendwie abspeichern könnt, dass sie den Patientenunterlagen landen und löscht sie danach auf eurem Handy, geht das natürlich. Ich persönlich mache das einfach aus Vorsichtsgründen nicht, weil persönliches Handy, sensible Informationen, bevor nachher irgendwas schief geht, ich würde keine Fotos mit dem Handy machen.
Gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, weil ich da ein bisschen was zu rausgesucht habe.
Sehr
Aber
gut.
wir haben jetzt erstmal die Basics und jetzt wäre auch noch wichtig, wer beauftragt euch denn?
Also es ist so, ich habe ja eben gesagt, ein rechtsmedizinisches Gutachten beziehungsweise Verletzungsdokumentation, das sind so, kann man sagen, zwei Paar Schuhe. Wenn wir einen Gutachtenauftrag bekommen, ist das meistens die Staatsanwaltschaft oder die Polizei, die uns da beauftragen. So ein typisches Szenario ist eine Auseinandersetzung mit einem Messer. Eine Person befindet sich verletzt im Krankenhaus. Und eine befindet sich bei der Polizei zur Anhörung. Ich sage jetzt ganz neutral nicht, das ist das Opfer, das ist der Täter, weil das ist ja direkt wird eine Schuld zugeordnet. Darum geht es ja nicht. Wir sollen einfach begutachten, was da vorliegt. Wir fahren dann vor Ort, also ins Krankenhaus und zur Polizei jetzt in unserem Beispiel, lassen uns schildern, was vorgefallen ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine komplette Anhörung machen, weil wir der Polizei überhaupt nicht vorgreifen wollen, sondern ich frage dann meistens grob, was ist denn passiert, konkret jetzt in der Situation. Und ne, dann sagt dann der Geschädigte, ja, ich wurde von hinten angegriffen und dann habe ich da einen Schmerz gespürt und dann guckt man sich das halt an, welche Verletzungen vorliegen. Wie gesagt, man guckt sich eigentlich die komplette Körperoberfläche an und später verfasse ich ein Gutachten, in dem ich zu den Verletzungen äußere. Das heißt, ich beschreibe, welche Verletzungen lagen vor. Passt das zu dem geschilderten Ablauf, wenn ich dann eine Hergangsschilderung habe? Muss nicht immer sein. Und es kann dann nämlich auch mal sein, dass die beteiligten Personen verschiedene Angaben machen, was genau passiert ist. Und wir können anhand der Verletzung auch sagen, okay, die Geschichte A ist überhaupt nicht plausibel, das kann so nicht passiert sein, weil das die Verletzungen gar nicht so hergeben, so wie sie sich darstellen. Aber die Schilderung B ist damit gut zu vereinbaren. Und es wird auch häufig gefragt, lag eine akute bzw. potenzielle Lebensgefahr vor? Als kleines Beispiel haben wir ganz oft eine Messerstichverletzung im Bereich des Brustkorbes. Eine akute Lebensgefahr würde zum Beispiel vorliegen bei einem Pneumothorax, konkret einem Spannungspneumothorax. Wenn ich aber in den Krankenunterlagen stehen habe, der Patient war allseits hämodynamisch stabil, wir haben Kontrollen gemacht, der hatte keinen Pneumothorax, auch keine Spannungspneu, dann liegt in dem Moment keine akute Lebensgefahr vor, aber es lag natürlich eine potenzielle Lebensgefahr vor, weil eine Stichverletzung im Bereich des Brustkorbes hätte natürlich auch einen konkreten Spannungspneu zur Folge haben können. Und das sind juristische Fragen, was auch später, wie gesagt, vor Gericht dann relevant wird.
Also sind es vorwiegend Justizbehörden, die euch beauftragen?
Also bei uns im Institut ist es jetzt schon so, dass es schon so die meisten Fälle ausmacht, in denen wir da zum Einsatz kommen. Es gibt aber auch zum Beispiel Aufträge durch das Jugendamt, konkret zum Beispiel bei Inobhutnahmen, wo dann die Fragestellung ist, gibt es zum Zeitpunkt der Inobhutnahme Befunde, die auf relevante Verletzungen hindeuten oder auch zum Beispiel Zeichen von Vernachlässigung. In den Fällen haben wir jetzt auch eine enge Kooperation mit der Kinderklinik an unserer Uni. Kinderkliniken bzw. Kinderschutzgruppen Das sind Zusammenschlüsse verschiedener Fachrichtungen. Gibt es mittlerweile an vielen Orten in Deutschland, nicht nur an Unikliniken, auch an größeren Krankenhäusern. Das sind multiprofessionelle Teams, die bei Verdacht auf kinderschutzrelevante Fälle tätig werden. Es geht hier einfach darum, dass multiprofessionell effektiv gehandelt wird. Das heißt, die Kinder sollen nicht von jeder Fachrichtung nochmal neu untersucht werden, nochmal eine gewisse Retraumatisierung erfahren. Es geht darum, einfach das Vorgehen koordiniert zu gestalten, um einfach wichtige Befunde und Beobachtungen natürlich nicht zu verlieren, aber wie gesagt, die Kinder nur so oft oder so eingehend wie unbedingt erforderlich zu untersuchen, um die Kinder einfach nicht noch weiter zu retraumatisieren. Das ist aber nur grob Thema Kinderschutz, kommen wir später noch dazu. Ich möchte euch nur kurz schon mal auf den Weg geben, wenn ihr euch generell für das Thema Kinderschutz oder Kinderschutzgruppen interessiert, gibt es die DGKIM, das ist die Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin. Die hat auch eine Seite, den Link werden wir euch auch noch mitteilen. Dort könnt ihr euch mit reichlich Informationen eindecken, auch zum Thema Kinderschutzgruppen. Was ist das überhaupt? Wo gibt es Kinderschutzgruppen? Und würde ich euch raten, dass ihr euch da weiter informiert. Dann gibt es noch, Stichwort Verletzungsdokumentation, an vielen Orten, aber auch rechtsmedizinischen Instituten gibt es niedrigschwellige Untersuchungsangebote, Stichwort vertrauliche Spurensicherung oder aber auch, da gibt es verschiedene Bezeichnungen, ich sage es mal allgemein, klinisch-forensische Ambulanzen.
Jetzt habe ich ehrlich gesagt das Wort vertrauliche oder dieses Stichwort vertrauliche Spurensicherung bisher noch nie gehört. Schande über mein Haupt. Und kannst du mir und den HörerInnen das nochmal erklären, bitte?
Ja, gerne. Es ist so, dass es vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt sehr schwer fällt, aus verschiedenen, für mich persönlich auch sehr nachvollziehbaren Gründen, eine Anzeige zu erstatten und vor allem eine zeitnahe Anzeige zu erstatten. Und früher, zum Teil leider auch heute, ist es noch so, dass eine gerichtsverwertbare Untersuchung und Dokumentation von Befunden nur durch den Weg zur Polizei mit einer Anzeige möglich ist, was im Prinzip aber heutzutage nicht mehr so sein muss. Es ist nämlich wichtig, dass es niedrigschwelligen Zugang zu Untersuchungs- und Dokumentationsangeboten gibt, gerade bei sexualisierter Gewalt, aber auch generell bei körperlicher Gewalt. Und da kommt die vertrauliche Spurensicherung ins Spiel. Ich habe nochmal nachgeguckt, das sind nicht nur rechtsmedizinische Institute, die das anbieten, das wird auch an vielen Kliniken deutschlandweit angeboten. Dort kann man sich als Betroffene oder Betroffener von sexualisierter Gewalt hinwenden. Man wird kostenlos untersucht. Das heißt, die Kosten werden in aller Regel von den Krankenkassen übernommen. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung und die Befunde werden gesichert. Ja, das heißt aber nicht, will ich nochmal ganz klar betonen, das bedeutet nicht, dass dieser Untersuchung eine Anzeige bei der Polizei vorausgehen muss, geschweige denn, dass das im Anschluss an diese Untersuchung eine Anzeige folgen muss. Es geht einfach darum, dass die Befunde und die Spuren, die im Rahmen dieser Untersuchung möglicherweise gesichert werden können, einfach für einen späteren Zeitpunkt gesichert sind. Ja, das heißt, wenn die betreffende Person sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet, sie möchte doch Anzeige erstatten, kann sie halt dann auch darauf verweisen, dass Befunde erhoben und Spuren gesichert wurden. Und man ist in dem Moment einfach, weiß man genau, okay, ich habe diesen Schritt gemacht und dann kann ich einfach gucken, welche weiteren Schritte möchte ich eingehen und es geht einfach nichts verloren.
Vielleicht ist ja dann auch irgendwann diese Verbindung nicht mehr vorhanden und man möchte dann, also sagen wir jetzt mal in einer Ehe und man hat sich irgendwann scheiden lassen und man hat keinen Kontakt mehr und man möchte dann irgendwann sich doch noch mal dazu entschließen, da rechtliche Schritte einzuleiten. Ist natürlich die Frage, inwiefern das nach Jahren dann immer noch irgendwie verwertbar ist oder ob das dann auch schon verjährt ist. Dafür bin ich keine Juristin, als dass ich das jetzt wüsste. Aber zumindest, dass man die Möglichkeit hat, auch später zu einem späteren Zeitpunkt noch zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Es geht einfach darum, dass in der Akutsituation vor allem biologische Spuren, Stichwort DNA, die sind ja auch nur einen gewissen Zeitraum nachweisbar. Und wenn man sich dazu entscheidet, sich unmittelbar danach, oder sagen wir, in einem relativ kurzen Zeitraum nach dem Vorfall untersuchen zu lassen, dann sind diese Spuren einfach gesichert und dann kann ich immer noch gucken, was ich mache. Also du hast schon recht. Es geht einfach nur darum, dass die Person einfach dann Zeit hat, sich überhaupt klar zu werden, was sie machen möchte.
Ja, und erstmal ist es gesichert.
Ja. Genau.
Okay.
Was ich eben schon sagte, es geht nicht nur um sexualisierte Gewalt, es geht auch allgemein um Folgen körperlicher Gewalt. Da habe ich eben auch schon gesagt, die klinisch-forensischen Ambulanzen. Da ist auch das Konzept des niedrigschwelligen Zuganges dieselbe Intention. Und wie du eben gesagt hast, schon so partnerschaftliche Gewalt. Es gibt eine Studie, die besagt, oder dass eine Frau im Prinzip 7 Jahre mit ihrem Partner zusammenbleibt, bis sie sich entschließt, sich von ihm zu trennen im Rahmen einer partnerschaftlichen Gewalt. Und ich meine, in 7 Jahren
Das
kann
ist
viel
lang.
passieren, ja. Und in dem Fall ist es auch ganz gut, wenn vielleicht vorhergehende Vorfälle dokumentiert sind und man einfach sagen kann, okay, der Vorfall, der jetzt akut zu der Situation geführt hat, dass ich mich getrennt habe und vielleicht auch rechtliche Schritte eingegangen bin, dieser Vorfall war nicht der erste. Ich habe letztes Jahr war was und vorletztes Jahr waren 2 Gelegenheiten. Ich habe das damals dokumentieren lassen und ich kann das vorlegen. Ja. Auch hierfür sind zum Beispiel die klinisch-forensischen Ambulanzen sehr hilfreich, weil man einfach dann auch nachweisen kann. Weil wenn man sagt, ja, da war letztes Jahr was und vorletztes Jahr war was, wenn man das dann vor Gericht so behauptet, dann heißt dann meistens, ja, wir glauben Ihnen das, aber wir haben halt nicht viel in der Hand. Aber wenn man das mal dokumentiert hatte und einfach sagen kann, okay, hier die Befunde kann ich vorlegen, mit Datum, es ist ganz klar, dass dort was gewesen ist, oder man sieht hier diese Verletzung, dann ist das halt auch, hat das ja auch wieder eine ganz andere Beweiskraft.
Absolut.
Und deswegen ist es so, dass viele Institute, also rechtsmedizinische Institute in Deutschland mittlerweile klinisch-forensische Ambulanzen haben. Manche heißen Opferambulanzen, andere nennen sich einfach klinische oder klinisch-forensische Ambulanzen. Da gibt es verschiedenste Überbegriffe. Und hier geht es auch wieder darum, ohne eine Anzeige im Vorfeld oder irgendeine Verpflichtung danach irgendwelche Schritte einzuleiten, geht es darum, man kann sich dorthin wenden, kann seinen Fall schildern, kann die Verletzungen, die vorliegen, dokumentieren lassen. Und die werden dann entweder bekommt man das als Ausdruck mit, so eine Bescheinigung, dass man da war und vielleicht noch einen Ausdruck der relevanten Befunde. Die werden aber in der Regel auch dort gespeichert. Das heißt, man kann sich dort auch wieder melden und sagen, hallo, ich war vorletztes Jahr bei euch. Ihr habt damals Befunde dokumentiert und die hätte ich jetzt gerne. Und das ist natürlich aber alles auch der ärztlichen Schweigepflicht unterlegen. Das heißt, da kann jetzt nicht jeder anrufen und sagen, hallo, ich bin der Anwalt von, die war oder der war vorletztes Jahr da, sondern das geht nur, entweder die betroffene Person meldet sich selber oder Schweigepflichtsentbindung. Man muss dann auch gar keine Angst haben, dass da irgendwas einfach rausgegeben wird. Und wer sich dafür interessiert, wo diese Ambulanzen sind, die Deutsche Gesellschaft Rechtsmedizin hat eine Arbeitsgemeinschaft der klinischen Rechtsmedizin. Die haben eine Liste der rechtsmedizinischen Ambulanzen in Deutschland. Den Link stellen wir euch auch zur Verfügung und da könnt ihr euch nochmal genau angucken, welche Ambulanzen wo zu finden sind. Wenn wir jetzt gerade nochmal bei Verletzungen sind, wir Rechtsmedizinerinnen, sagte ich ja, haben da so einen anderen Blick auf Verletzungen als ihr Kliniker, logischerweise. Wir persönlich sind große Fans unversorgter Verletzungen. Also ich darf da vielleicht, es gibt Krankenhäuser, die machen das, das weiß ich. Ich darf da vielleicht darauf hinweisen, wenn ihr in einer Notaufnahme tätig seid oder irgendwie chirurgisch tätig, wo es um Verletzungen geht, die akut versorgt werden müssen und ihr habt eventuell eine Kamera zur Hand, macht doch, bevor ihr näht und die Wundränder aufricht und irgendwas an dieser Wunde macht, macht doch mal ein Foto mit einem Maßstab. Wir RechtsmedizinerInnen sind da sehr, sehr dankbar, weil sobald eine Verletzung, vor allem jetzt so Stichverletzungen, chirurgisch versorgt wurden, können wir halt gar nichts mehr dazu sagen. Und ich weiß, ich habe schon mal in einem Institut gearbeitet, da haben wir eng mit der Notaufnahme dort auch zusammengearbeitet. Wenn dort jemand kam mit einer Verletzung, wurde schnell Maßstab dran gehalten, Foto gemacht, wurde mit der pa quasi direkt mit der Patientenakte elektronisch gesichert. Und wenn wir da später einen Gutachtenauftrag hatten, wussten wir genau, okay, es gibt ein Foto der frischen Verletzung und das war echt immer Gold wert, um
Das
unsere
kann ich mir
Arbeit zu
vorstellen.
erleichtern. Ja.
Vielleicht ist das ein Appell an alle Notaufnahmen, sich eine Kamera anzuschaffen.
Ja, das wäre ein Traum. Also es ist, glaube ich, auch so, dass viele Krankenhäuser Kameras haben, aber die Leute wissen das nicht. Das hatte ich nämlich auch schon.
Also es gab mal eine bei uns auf Station und ich glaube, das ist aber auch nichts Offizielles. Also von daher, wir haben jetzt gerade auch wieder eine Situation, wo wir gerne ein Foto gemacht hätten, zur Dokumentation auch für die Dermatologen.
Ja.
Ja, naja, gut, okay.
Aber sie war verschollen.
Ja, ja, so kann man es auch sagen.
Das stimmt. Ah, mir fällt noch was ein. Wir hatten es eben schon, wo du gesagt hast, dass öfter mal nicht so ganz klar ist, wo eine Verletzung war. Ich habe auch gerne mal, vor allem wenn wir nicht unmittelbar zu der als Körper, zur körperlichen Untersuchung dazugerufen wurden, kann es auch mal sein, dass wir die Verletzung begutachten sollen und haben dann Arztbriefe. oder allgemein so Krankenunterlagen. Und dann steht dann zum Beispiel, ich nehme einen Kurzarztbrief, Hämatom am Arm. Wie du eben gesagt hast, okay, auf dem Foto kann ich nicht erkennen, wo es ist. Wenn Hämatom am Arm da steht, weiß ich auch nicht, wo es ist. Also ich weiß nicht, ist es der rechte Arm, ist es der linke Arm, ist es der Oberarm, der Unterarm, ist es die Streckseite, ist es die Beugeseite, innen, außen, welche Farbe, welche Form. Also da können wir halt mit den Infos relativ wenig anfangen. Also es wäre ganz nett, wenn man den Befund dann vielleicht wenigstens die genaue Lokalisation beschreibt und die Größe da und die Art der Verletzung wäre auch noch ganz schön. Da können wir halt echt mehr mit anfangen. Aber das ist
Oh je,
natürlich
so
nicht immer
viele
möglich.
Punkte, die wir uns merken müssen.
Ja, ich weiß. Aber es sind Wünsche. Es sind Wünsche von uns
Okay.
RechtsmedizinerInnen oder jetzt von mir an die klinisch tätigen KollegInnen. Das wäre schön.
Haben wir wahrgenommen und versuchen uns an die eigene Nase zu fassen und das zu verbessern. Das waren ja schon eine ganze Menge an Informationen. Ich würde die gerne nochmal zusammenfassen, dass wir so die
Bitte auch.
wichtigsten Aspekte auf jeden Fall mitnehmen. Also, was beinhaltet eine rechtsmedizinische Untersuchung? Das ist vorwiegend die Inspektion aller Körperregionen. Auch hier gilt, wie in der Notaufnahme, check the bag oder in der Notfallmedizin viel eher, check the bag. Gegebenenfalls dann das Anfertigen von Fotos zur Sicherung der Befunde, was auch wichtig für ein Gutachten sein kann. Bei den Fotos ist Folgendes zu beachten: Man sollte auf eine ausreichende Beleuchtung achten. Die Fotos sind für Dritte gedacht. Das heißt, man sollte beschreiben, an welcher Stelle genau das ist, was man gerade fotografiert hat. Ein Maßstab sollte vorhanden sein, um die Größe der Verletzung einschätzen zu können. Und die Aufnahmen sollten orthogonal erfolgen, also im rechten Winkel auf die Verletzung drauf, damit sie nicht überdimensional imponiert. Wer ruft euch? Das ist vorwiegend auch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei, aber auch das Jugendamt und natürlich auch die klinisch tätigen MedizinerInnen können möglicherweise euch auch mit hinzuziehen, sofern sie da einen Verdacht haben oder zumindest konsiliarisch
Ja, genau,
einmal
ganz
mit
wichtig.
dazuziehen. Jetzt noch zu den einzelnen Begriffen, die du genannt hast. Du hast vertrauliche Spurensicherung genannt. Das heißt, eine Person kann aus Gründen, zum Beispiel wie, dass sie keine Anzeige erstatten wollen, erstmal das Angebot wahrnehmen, die Spuren sichern zu lassen. Das zieht aber keine Anzeige nach sich. Und die klinisch-forensischen Ambulanzen sind auch Konzepte mit einem niederschwelligen Zugang. Und hierbei geht es dann nicht speziell nur um Missbrauch, sondern man kann generell alle Befunde rechtskräftig dokumentieren lassen.
Genau.
Und generell gilt immer Dokumentation so, dass es eine dritte Person versteht. Habe ich das erstmal richtig zusammengefasst? Wunderbar. Jetzt noch ein kleiner Exkurs zum rechtlichen Aspekt zu Fotos in der Medizin. Und zwar ist es so, dass Bildaufnahmen von Patienten, gleich viel ob Fotos oder Videos, alle den datenschutzrechtlichen strengen Anforderungen unterfallen. Und es handelt sich dann, wenn die Lichtbilder zum Beispiel den körperlichen Gesundheitszustand darlegen, um sogenannte Gesundheitsdaten, die grundsätzlich besonders geschützt sind. Und das ist alles in der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Verarbeitung personenbezogener Daten wird das dort genannt. Und Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eine Identifikation ermöglichen, wovon man insgesamt ausgehen muss, wenn zum Beispiel NotärztInnen Aufnahmen von Patienten oder Patientinnen anfertigen. Und Lichtbilder sind zudem auch diese sogenannten Gesundheitsdaten und darunter fallen eben auch Röntgenbilder. Und jetzt wird es recht juristisch. Und zwar nach Artikel 9 Absatz 1 der DSGVO dürfen Gesundheitsdaten einer natürlichen Person nicht verarbeitet werden. Verarbeiten heißt Erfassen und Speichern der Daten und hier konkret auch der Lichtbilder. Und von diesem Verbot gibt es mehrere Ausnahmen. Nämlich, also das wird unter Absatz 2 dann geregelt, unter anderem bei der Einwilligung zum Schutz lebenswichtiger Patienteninteressen, aber auch zum Zwecke medizinischer Diagnostik und Behandlung aufgrund eines Vertrages. Und dann gibt es nochmal Unterpunkte. Die Juristen sind ja sehr schubladendenkende Menschen. Zumindest habe ich die meisten so kennengelernt. Korrigiert mich, wenn es anders ist, liebe HörerInnen. Die Ausnahmen sind dann, der Patient kann zum Beispiel gebeten werden, ausdrücklich in die Vornahme der Bilder einzuwilligen. Dann ist man schon mal davon ausgeschlossen. In selteneren Fällen kann die Aufnahme, das ist jetzt unter Punkt B, auch zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Patienten erforderlich sein. Da ist die Voraussetzung, dass der Patient außerstande ist, die Einwilligung zu geben, wie es ja auch oft in der Notfall- oder Intensivmedizin der Fall ist. Und dann gibt es noch den Unterpunkt C, wenn jetzt zum Beispiel der Notfallarzt, denn die Notfallärztin, die PatientInnen behandelt und sogleich dann sozusagen zivilrechtlich ein Behandlungsvertrag geschlossen wird, dann können diese Fälle auch diese gesundheitsbezogenen Daten zum Teil verwendet werden. Leider ist das alles relativ schwammig in diesen Verordnungen geregelt. Wichtig ist dabei unter diesem Unterpunkt C von NotfallmedizinerInnen, dass das Ganze von Fachpersonal erhoben wird. Und wenn wir jetzt nochmal uns überlegen, was ist mit Bildern zu Schulungszwecken? Man hat ja generell mal gerne vielleicht ein EKG, was man aufnimmt, oder ein Röntgenbild, was sehr interessant ist, wo gar kein Name dazu da ist oder zu diesem Patienten. Unterfallen diese Bilder trotzdem noch der Datenschutzgrundverordnung, wenn man ehrlich ist. Zwar ist eine Datenverarbeitung nach dem Wortlaut des Artikel 9 Absatz 2 in der DSGVO auch für die Verarbeitung von Daten, für die Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheitsbereich möglich. Hierunter fallen zum Beispiel Qualitätskontrolle, wissenschaftliche Forschungszwecke sowie Studien im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Die Anforderungen hieran dürften aber sehr streng sein und wir erinnern uns, dass generell die Verarbeitung ja schon die Ausnahme bedeuten soll, sodass zum Beispiel Lichtbildaufnahmen des Patienten zu Schulungszwecken nur selten legitimiert sind. Hierbei empfiehlt sich daher, eine Patienteneinwilligung auch wiederum einzuholen. Und zweitens ist es noch wichtig, da auch das Strafrecht eine Relevanz hat und die strafrechtliche Schweigepflicht nach § 203 StGB immer noch gilt. Sehr juristisch. Ich appelliere da so ein bisschen auch an alle, die Bilder aufnehmen, um zum Beispiel den Mechanismus eines Unfalls nochmal zu schildern, was ja ganz relevant ist für die NotfallmedizinerInnen im Schockraum. Und dabei ist aber einfach immer zu beachten, wenn eine Identifikation stattfinden kann, dann muss man damit sehr vorsichtig sein nach Datenschutzgrundverordnung. Genau, das war jetzt sehr juristisch. Und wir gehen jetzt mal wieder in den medizinischen Teil über. Du könntest vielleicht ja noch mal was zu den Verletzungen sagen, was es da alles zu unterscheiden gibt und was wir beachten müssen.
Ja, die eine, der andere wird bestimmt schon mal was über scharfe Gewalt, stumpfe Gewalt, halbscharfe Gewalt gehört haben. Wir fangen grob zusammengefasst mit den verschiedenen Formen der Gewalt an, wie wir sie in der Rechtsmedizin unterscheiden. Wir beginnen klassisch mit der stumpfen Gewalt. Hierunter versteht man verschiedenste Gewaltformen, deren gemeinsames Merkmal ein flächenhaftes Auftreffen auf den Körper ist. Jetzt ist die Frage, was fällt dir denn spontan als stumpfe Gewalt so als Beispiel ein?
Ja, also ich bin Reiterin. Dementsprechend habe ich initial schon mal an so einen Pferdetritt oder an einen Baseballschläger gedacht. Woher der Baseballschläger kommt, kann ich jetzt nicht so richtig sagen.
Als Reiterin?
Ja, das hat jetzt, glaube ich, nichts mehr mit dem Reiten zu tun. Ansonsten natürlich auch noch irgendwie so ein Faustkampf, weiß ich nicht, man kriegt irgendwie eine Faust in das Abdomen rein oder so. Und generell denke ich an alles, was die Hautbarriere erstmal primär nicht überwindet.
Ja, das sind schon mal gute Beispiele. Vor allem, weil du nicht direkt gesagt hast, irgendwie ein Schlag. Du hast Faustschläge gesagt, aber hast erstmal einen Pferdetritt als Beispiel genommen, weil sonst ist so klassisch immer so Ohrfeige, Faustschlag. Klar, dann gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, also Fußtritte, Schläge mit stumpfen Gegenständen, hast du ja schon gesagt, Baseballschläger, allgemein Stürze zählen zu einer stumpfen Gewalteinwirkung oder allgemein der Begriff Kompression. Verkehrsunfälle gehören auch zu stumpfen Gewalteinwirkungen. Und dann kommen wir auch jetzt direkt ganz schnell und nur ganz kurz auf die Biomechanik zu sprechen. Es gibt verschiedene Formen von Verletzungen, die durch eine stumpfe Gewalteinwirkung hervorgerufen werden können. Haben wir zum Beispiel eine tangentiale Einwirkung auf die Haut, kommt es in der Regel zu Schürfungen. Haben wir eine starke tangentiale, also wirklich sehr starke tangentiale Gewalteinwirkung, kommt es zu einer Ablederung. Vielen ist bestimmt auch der Begriff Décollement mit einem Abscheren der Haut vom darunterliegenden Unterhautfettgewebe bekannt. Typischer Unfallmechanismus ist hier das Überrollen von Personen durch Kfz-Reifen. Haben wir eine nicht tangentiale stumpfe Gewalteinwirkung, finden sich häufig allgemein gesagt Blutunterlaufungen. Natürlich denkt man direkt an Hämatome, klar. Kann aber auch allgemein Hautrötungen geben, welche auch nach wenigen Stunden nicht mehr sichtbar sind. Typischerweise der Handabdruck bei einer Ohrfeige ist so ein recht charakteristisches Bild. Dann kann man wirklich so die einzelnen Finger können sich auf der Wange abbilden. Solltet ihr sowas zu sehen bekommen, wäre eine schriftliche Dokumentation ganz nett, weil es, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt auch möglicherweise nicht mehr sichtbar ist. Foto mit Maßstab wäre natürlich auch schön, ist aber natürlich auch nicht immer möglich. Um nochmal zurückzukommen auf die Hämatome. Es ist allen ja klar, was ich auch schon eben gesagt habe, dass Hämatome verschiedene Farben haben oder verschiedene Farben annehmen können. Es gibt in vielen Rechtsmedizinbüchern, gibt es noch so Tabellen, dass folgende Hämatomfarbe folgende verschiedene Altersstufen abbilden. Im Prinzip ist das überholt, diese Annahme. Warum das immer noch in vielen Büchern ist, weiß ich nicht. Merkt euch einfach, wenn ein Hämatom gelb ist, ist es eher älter, das heißt älter als grob geschätzt 24 Stunden. Ich persönlich lasse mich nicht zu genaueren Altersangaben hinreißen. Das würde ich an eurer Stelle auch nicht machen, weil es auch manchmal sein kann, dass die Polizei sagt, naja, und was würden die so sagen, wenn sie das Hämatom sehen, passt das nicht? Ich würde sagen, es ist eher frischer oder eher älter und sonst würde ich da überhaupt nichts zu sagen. Es kann manchmal vorkommen, das hatte ich schon, dass die körperliche Untersuchung relativ zeitnah nach dem Vorfall war und das Hämatom im Prinzip grün-gelb war und es dann irgendwie, ich dann gesagt habe, naja, also zu dem Vorfall von vor 3, 4 Stunden kann das hier nicht passen, weil das dann doch schon älter als 24 Stunden ist. Aber eine engere Eingrenzung wird dann schon echt schwierig, weil wie gesagt, es kommt darauf an, wie tief im Gewebe fand die Hautentblutung statt. Also je nachdem, wo das Hämatom sich ausbildet, zum Beispiel am Gesäß, wo man ja auch öfter mal etwas mehr Muskeln und eventuell auch etwas mehr Fettgewebe hat, kann es auch einfach eine Zeit lang dauern, bis das Hämatom überhaupt sichtbar wird. Je nachdem auch, ob eine Person, wieso die körperliche Verfassung der Person ist, kann es stärker oder schwächer ausgebildet sein. Bei manchen Personen wird das relativ schnell abgebaut. Das heißt, relativ schnell wird es sich gelb-grün verfärben. Bei anderen dauert das einen Tag, zwei länger. Deswegen sind diese Alterseinschätzungen im Prinzip eigentlich nicht möglich. Dann ist es auch noch so, Hämatome sind oftmals, man kennt es ja von sich selbst, ungeformt. Das heißt, es ist keine charakteristische Formung zu erkennen. Sollte das doch mal der Fall sein, dass ihr irgendwie eine Verletzung habt, wo er sagt, huch, also da ist schon eine gewisse Formung abzusehen, wäre das schön, wenn man das dokumentiert oder ein Bild macht, wenn es möglich ist. Typische Verletzungen sind hier zum Beispiel die Handabdrücke, wie ich es genannt habe. Zahnabdrücke bei Bissverletzungen sind da auch recht interessant. Wir können teilweise sogar das Gebiss der beschuldigten Person mit der Verletzung abgleichen, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, der Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer, das passt oder das passt nicht. Oder man sagt irgendwie, okay, die Anzahl der Zähne in dem Zahnabdruck passt zu der beschuldigten Person oder das passt nicht. Das
Wie
hatten wir
krass.
auch schon. Ja, das geht. Es geht nicht immer, aber es kann vorkommen, dass man das wirklich echt cool abgleichen kann. Schuhsohlenprofile können auch manchmal helfen, dass der angeblich getragene Schuh oder tatsächlich getragene Schuh zu der Verletzung passt oder auch nicht. Recht charakteristisch auch sind Stockschläge, die führen zu einem Doppelstriemenmuster. Ist jetzt blöd, das quasi zu beschreiben. In einem Podcast ist ja immer ein bisschen schwierig. Kann ganz hilfreich sein, wenn man das mal googelt und sich mal ein paar Bilder anguckt. Kurze Warnung hier wieder. Bei dem Stichwort Hand, wenn man Handabdruck Ohrfeige googelt, ich habe extra noch mal geguckt, finden sich häufig Fotos von Kindern, weil das ein häufiger Befund ist von Kindern, die sogenannte Ohrfeigen bekommen. Aber wenn ihr diese Stichwörter mal euch anguckt, vor allem so Doppelstrebmuster, findet ihr recht eindrückliche Bilder und wenn ihr das mal gesehen habt und es kommt euch wieder unter, wisst ihr direkt, was gemeint ist. Wir finden ja in der Regel oder häufig gibt es ja nicht nur Hämatome, sondern wenn eine gewisse Druck- oder Zugbelastung auf die Körperoberfläche wirkt, kann es dann auch, die Rechtsmediziner nennen es Quetschrissverletzungen hervorrufen. Alle anderen nennen es meistens Platzwunden. Das ist so, wir RechtsmedizinerInnen sind da immer so ein bisschen, wir beschreiben es dann gerne, wie der biomechanische Ablauf ist. Was damit gemeint ist, ist ja den meisten klar. Was auch vielen klar sein sollte, dass es über Knochenvorsprünge schneller zu einer Quetschrissverletzung kommen kann, als an Körperstellen mit mehr Weichgewebe, Stichwort Augenbraue mit einem Faustschlag. Da hat man relativ schnell eine Verletzung. Bekommt man einen Faustschlag an den Oberarm, wird man in der Regel jetzt keine Quetschrissverletzung hervorrufen.
Klar.
Jetzt kann ich schon mal so einen Blick vorauswerfen zur scharfen Gewalteinwirkung. Es gibt verschiedene Charakteristika, anhand derer man einen Stumpfe von einer scharfen Gewalteinwirkung unterscheiden kann. In rechtsmedizinischen Büchern gibt es da immer so nette Tabellen. Ja, zum Beispiel ist das Merkmal der Wundränder, die sind in der Regel bei einer stumpfen Gewalt eher so unregelmäßig, manche nennen es fetzig ausgebildet. Am Rand können sich auch mal Schürfungen zeigen, einfach durch diese stumpfe Gewalteinwirkung auf das Gewebe. Bei einer scharfen Gewalteinwirkung sind die Wundränder eher glattrandig. Die Wundwinkel sind eher stumpf bei einer stumpfen Gewalteinwirkung und bei einer scharfen Gewalteinwirkung in der Regel eher spitz. Dann gibt es noch den Begriff der Gewebsbrücken. Das heißt, Wenn man quasi in die Wunde reinguckt, findet man in der Tiefe sind meistens noch so kleine Gewebsfetzchen, die so die zwei gegenüberliegenden Seiten der Wunde noch so miteinander verbinden. Bei einer stumpfen Gewalteinwirkung findet man solche Gewebsbrücken häufig noch in der Tiefe, wird immer von uns beschrieben, da die Schichten durch die stumpfe Gewalteinwirkung einfach nicht komplett durchtrennt werden. Bei einer scharfen Gewalteinwirkung finden sich in der Regel diese Gewebsbrücken nicht, da einfach durch diese Gewalt einfach alles voneinander getrennt wird. Jetzt noch kurz der Begriff Hutkrempenregel. Das werden die meisten sich vielleicht noch dran erinnern. Das ist so eins der Stichworte, das öfter so in der Rechtsmedizin-Vorlesung oder im Seminar vorkommt. Diese Regel besagt, dass Verletzungen oberhalb einer gedachten Linie am Kopf, die dem Verlauf eines Hutes ähnelt, deswegen Hutkrempenregel, eher durch einen Schlag verursacht wurden, und finden sich Verletzungen unterhalb dieser Linie, ist das eher durch einen Sturz bedingt. Das wird auch gerne mal in ärztlichen Befunden so erwähnt. Ich würde dabei jedoch aufpassen, ihr müsst bedenken, dass diese Regel gilt nur für den Sturz zu ebener Erde. Das heißt, wenn jetzt jemand in der Küche gestürzt ist, in der Küche stehen ja regelmäßig Küchenmöbel, und wenn die Möglichkeit besteht, dass man während des Sturzes mit dem Kopf gegen ein Möbelstück stürzt, eben zum Beispiel gegen die Küchenzeile, dann ist diese Regel nicht mehr anzuwenden. Noch ein Problem
Weil
ist
dann
zum
auch
Beispiel.
die Gewalteinwirkung oben auf dem Kopf ist, zum Beispiel, was ja oberhalb der Hutkrempenregel
Genau.
wäre und dementsprechend dann
Würde man sagen, oh, das muss
eigentlich
ein
ein
Schlag
Schlag.
gewesen sein,
Ja, das macht ja dann keinen
ja.
Sinn.
Und
Ergibt.
genauso Problem Treppensturz hebelt die Regel halt auch völlig aus, weil bei einem Treppensturz ist jedem sicherlich klar, je nachdem, wie man da runtersegelt, man kann überall anstoßen.
Klar.
Deswegen ist die Hutkrempenregel ist so ein klassisches Ding aus der Rechtsmedizin, aber im Prinzip ist sie eigentlich nur sehr selten anzuwenden, weil in der Regel so ein Sturz zu ebener Erde und es ist überhaupt nichts um einen herum, wo man anstoßen könnte, ist eher die
Ist
Seltenheit.
nicht so häufig, ja. Okay.
Theoretisch könnten wir jetzt noch auf stumpfe Traumata und mögliche innere Verletzungen eingehen, also Stichwort Frakturen, Stichwort Schädelhirntrauma, Stichwort innere Organverletzung, aber das würde hier viel zu weit führen. Und ich meine, wie diese Verletzungen versorgt werden, das wisst ihr alle besser als ich. Und wie das jetzt im Einzelnen von uns RechtsmedizinerInnen beurteilt wird, das führt ja jetzt auch zu weit, weil es ist ja immer noch kein Rechtsmedizin-Podcast und deswegen würde ich sagen, wir verzichten darauf.
Das heißt ja nicht mehr PIN, sondern PUR.
Ja, genau.
Perioperative Intensiv- und Rechtsmedizin.
Ja, genau. Aber das ist halt schon das. Wer das natürlich noch weiter vertiefen möchte, ich habe zwei Bücher, die ich selber persönlich sehr gut finde. Das sind jetzt auch keine Riesenschinken. Die werde ich euch verlinken, so als rein von mir subjektive Empfehlung. Und es gibt reichlich Skripte aus Rechtsmedizinvorlesungen und Seminaren online. Also wer das gerne noch ein bisschen vertiefen möchte, kann ich nur empfehlen, könnt ihr euch gerne nachlesen. Aber ich möchte jetzt da keine Empfehlung aussprechen, weil es gibt echt so viele Skripte online. Die sind alle okay, da ist jetzt keins irgendwie grob falsch und deswegen guckt euch einfach an, was euch gefällt und da könnt ihr noch nachlesen.
Okay, du hast eben schon scharfe Gewalt angesprochen. Willst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
Wir definieren scharfe Gewalt als Einwirkung eines spitzen Gegenstandes, wie beispielsweise, klar, Messer, Dolch, kommt jetzt nicht so oft vor, Schere, Glasscherbe kann es auch mal sein. Wenn man sagt, scharfe Gewalteinwirkung, denkt man immer so an Stichverletzungen. Da ist die Definition, dass diese Stichverletzung relativ rechtwinklig auf den Körper einwirkt und die Verletzung ist später tiefer, als sie lang ist. Demgegenüber gibt es noch die eher tangentiale Einwirkung eines scharfen Gegenstandes und dann ist es eine Schnittverletzung, die dann definitionsgemäß eher länger ist, als sie tief ist. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass du jemand mit einer Stichverletzung hattest und der gesagt hat, ach, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, ich habe nur so einen Schlag bemerkt.
Bislang nicht, wenn das mal seltenerweise vorkommt, war zumindest dieser Patient, an den ich mich gerade erinnere, nicht mehr ansprechbar.
Okay. Also ich hatte das jetzt auch schon öfter, wenn es dann so um Zeugenaussagen vor Gericht ging, dass die dann gesagt haben, ja, ich habe einfach nur so einen dumpfen Schlag gemerkt. Ich habe das erst gar nicht gecheckt und irgendwann hat dann meine Begleitung gesagt, hey, hör mal, du blutest ja. Und tatsächlich ist das wohl so, dass die Leute die eigentliche Verletzung, also diese scharfe Gewalteinwirkung bei so einer Stichverletzung, überhaupt gar nicht so wahrnehmen. Die schildern das wirklich wie so einen dumpfen Schlag. Das ist ganz interessant.
Okay.
Ich habe ja eben schon gesagt, die Stichverletzungen sind meistens äußerlich kürzer, als der Stichkanal lang ist. Achtung, die Stichkanallänge erlaubt keinen sicheren Rückschluss auf die Klingenlänge, die tatsächliche. Wenn zum Beispiel die Stichwaffe komplett eindringt und mit erheblicher Wucht gestochen wurde, wird dir das Gewebe komprimiert und dadurch erscheint der Stichkanal länger, als die Klinge letztendlich war.
Klar.
Andersherum, Eine lange Klinge muss nicht zwangsläufig komplett eingedrungen sein. Das heißt, der Stichkanal ist kürzer als die tatsächliche Klingenlänge. Ich hatte das nämlich auch schon mal, dass Radiologen oder Chirurgen sagen, die Klingenlänge war so und so lang. Nee, die Stichkanallänge war so und so lang. Heißt aber nicht automatisch im Umkehrschluss, das Messer war auch so lang. Ja, deswegen muss man immer unterscheiden zwischen Stichkanallänge und Klingenlänge. Das muss nicht zwangsläufig dasselbe sein.
Verständlich.
Ja, das sagst du so, aber wie gesagt, ich hatte es schon öfter, dass das
Vielleicht
so
auch, weil ich einfach
ist.
so viel Rechtsmedizin vorm M2 nochmal lernen musste, dass
Stimmt,
ich
das
das
stimmt.
total drinne habe.
Nee, aber ich hatte das schon öfter, dass dann auch die Polizei sagt, ja, die haben im Krankenhaus gesagt, das Messer war so und so lang. Und wenn wir dann fragen, wie kommt ihr da drauf, heißt es, ja, die haben also die Stichkanallänge bestimmt und haben dann gesagt, das Messer war so lang. Das ist manchmal dann so ein bisschen, dann geht das auch so stille postmäßig, wird dann die Info so weitergegeben und dann wird dann das so postuliert, das Messer muss so lang gewesen sein. Das geht manchmal so ein bisschen
Der Moment, an
verloren.
dem RechtsmedizinerInnen sich über die anderen Fachrichtungen wundern.
Ja.
Das ist nett ausgedrückt, ich weiß.
Nee. Jetzt hatten wir eben schon mal gesagt, die Stichverletzungen sind ja eher nicht so tiefgreifend wie eine Stichverletzung. Es kann auch mal sein, dass ihr Wundwinkel habt, die wirklich, wenn man die sich anguckt, eher so flach auslaufen. Einfach, wenn man sich vorstellt, wenn dann so tangential das Messer geführt wird, gibt es eher so flach auslaufende Wundwinkel. Wie ich eben schon gesagt habe, gerade bei Verletzungen durch eine scharfe Gewalt, die ja in der Regel oder häufiger chirurgisch versorgt werden, ist eine fotografische Dokumentation, wenn es möglich ist, wirklich wichtig, da man nachher überhaupt nichts mehr erkennen kann. Also wir haben das öfter, dass wir Fotos bekommen oder wir werden dazu gerufen und die Person wurde schon versorgt, was man ja verstehen kann, wenn man kann jetzt nicht stundenlang warten, bis mal jemand sagt, okay, wir wollen ein rechtsmedizinisches Gutachten und bis wir dann da angedackelt kommen, das dauert ja schon mal eine Zeit, da kann man schlecht sagen, wir lassen die verletzte Person so lange da unversorgt liegen. Das Problem ist halt, wenn ich nachher noch so eine mit drei Einzelknopfnähten versehene 2 Zentimeter lange Verletzung habe, kann ich keinerlei Aussage treffen, wie diese Verletzung vorher aussah. Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man da irgendwie ein Foto von vorher hatte. Wie ich eben schon gesagt habe, ich will nicht zu weit in die Tiefe gehen. Logischerweise kann auch bei einer scharfen Gewalteinwirkung können knöchernde Strukturen verletzt werden. Es können Körperhöhlen eröffnet werden. Alleine jetzt, wir denken nochmal an unseren Pneumothorax als Stichwort. Es können natürlich auch innere Organe verletzt werden. Aber auch hier möchte ich sagen, die Versorgung ist euch natürlich überlassen. Und was wir Rechtsmedizinerinnen daraus machen, das führt jetzt echt einfach zu weit. Wir belassen es einfach mal dabei, würde ich sagen.
Okay, jetzt interessiert mich noch so ein bisschen irgendwie, gerade wenn man auf PatientInnen gucken möchte und wissen möchte, ist das jetzt was, was man potenziell auch sich hätte selbst zufügen können? Oder ist das was, was auf jeden Fall von jemand anderem zugefügt wurde? Wie man das unterscheiden kann? Da gibt es ja auch Regeln für, an die ich mich ganz grob noch erinnere. Aber ich glaube, das kannst du besser uns nochmal erklären.
Ich gehe von aus, du erinnerst dich bestimmt auch an Tabellen. Du
Ja,
würdest dann,
Tabellen immer gut.
genau, Fremdbeibringung, Selbstbeibringung. Ja, da gibt es so ein paar Stichpunkte, die man so, also die wir beachten, auch bei unserer Beurteilung dann auch so ausführen. Zum Beispiel geht es darum, die Lokalisation, wie gut ist die erreichbar? Ja, bei der Fremdbeibringung sind im Prinzip an sämtlichen Körperstellen Verletzungen möglich. Bei einer Selbstbeibringung ist immer die Frage, wie gut ist diese Stelle erreichbar? Man muss auch darauf achten, die Händigkeit der Person. Also häufig finden sich Selbstbeibringungen im Rahmen von einer scharfen Gewalt, also mit einem Messer oder einer Rasierklinge oder sowas. Und da ist auch immer die Frage, ist die Person Rechts- oder Linkshänder? Das heißt, würde ich bei einem Rechtshänder die Verletzung eher links erwarten, entsprechend andersrum bei einer Linkshänderin und einem Linkshänder, dann beachte ich die Bekleidung. Bei einer Fremdbeibringung ist diese häufig auch durchtrennt worden, weil man sich in der Regel bei einem Angriff ja nicht vorher entkleidet. Ja, ist ja so. Ist halt einfach so. Ist im Prinzip so ein bisschen logisch. Bei einer Selbstbeibringung ist die aber häufig unversehrt, weil die vor der Verletzung entfernt wurde, beziehungsweise später halt dann zum Beispiel jetzt ein Pullover oder so nochmal drüber gezogen wurde. Das kommt häufiger vor. Und die Art der Verletzung unterscheidet sich auch zwischen Fremd- und Selbstbeibringung. Und zwar ist es so, dass die Verletzungen bei einer Fremdbeibringung regellos verteilt sind. Die sehen auch unterschiedlich aus. Die verlaufen auch unterschiedlich, vor allem wenn es jetzt hier um so Schnittverletzungen geht. Die sind auch unterschiedlich schwer, das heißt, die sind auch nicht alle irgendwie gleich tief. Manche sind flacher, manche sind tiefer, manches können dann Schnitte sein, manches können Stiche sein. Es könnten ja auch Hämatome vorkommen. Bei einer Selbstbeibringung ist es oft so, dass es so eine Art von Verletzungen vorliegt. Die sind auch gerne musterartig oder parallel angeordnet. Sie verlaufen bei so Schnittverletzungen sehr geradlinig. Manchmal sind auch Worte eingeritzt. Auch sehr beliebt sind Hakenkreuze tatsächlich. So Muster oder gewisse Formen werden dort benutzt. Und die Verletzungen sind in aller Regel sehr oberflächlich. Also so schwere Verletzungen finden sich im Prinzip nur sehr selten. Und auch noch, es werden sensible Körperstellen, wie zum Beispiel Augenregionen oder also Stellen, die sehr sensibel sind, auch von der Empfindlichkeit her, die werden gerne ausgespart bei einer Selbstbeibringung. Und das sind so grob die Charakteristika, die man unterscheiden kann. Ich will euch jetzt nicht nahelegen, dass man jede Person, die irgendwie nicht so schwere Verletzungen hat, argwöhnisch beobachtet, ob da nicht vielleicht doch eine Selbstbeibringung vorliegen könnte. Es ist meist eher so eine Mischung, wie ist das Verletzungsbild, welche Hergangsschilderung liegt vor, wie verhält sich die betroffene Person auch so während der Untersuchung, dass man so sagt, okay, so das Gesamtbild lässt mich an eine Selbstbeibringung denken. Wenn ihr irgendwie so den Eindruck habt, dass ihr denkt, ja, irgendwie stimmt da was nicht, kann man das ja irgendwie so dokumentieren. Aber ich würde da jetzt nicht direkt sagen, ha, nur weil die Verletzung ein bisschen komisch aussieht, muss das eine Selbstbeibringung sein. Also da würde ich mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen.
Ja, dieser Patient täuscht das alles vor. Blender.
Ja, also, ja, ist wie bei so vielen in der Medizin. Es ist nicht immer das, wonach es im ersten Augenblick aussieht. Genau. Wir haben noch ganz kurz was Gewalt gegen den Hals oder auch allgemein die Strangulation möchte ich noch kurz ansprechen. Dazu zählt jegliche Form von Gewalteinwirkung gegen den Hals bzw. die Halsweichteile. Dazu gehört das Würgen bzw. Erwürgen, das Drosseln oder auch Erdrosseln und das Hängen bzw. Erhängen. Diese drei Unterbegriffe werden unterschieden, und zwar ist das Würgen erfolgt mit bloßen Händen. Das kann einhändig oder beidhändig erfolgen. Das kann auch von vorn oder von hinten erfolgen. Da gibt's, das ist halt immer die Frage, welche Hergangsschilderung vorliegt. Das Drosseln ist eine Gewalteinwirkung mit einem Werkzeug, typischerweise Seil oder Gürtel. Schals kommen auch gerne mal zum Einsatz. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und hier nochmal von abzugrenzen ist das Erhängen. Da ist die Gewalteinwirkung nicht durch ein aktives Zuziehen einer Schlinge, sondern durch das Eigengewicht der Person in der Schlinge bedingt. Genau. Und es ist so, dass bei dieser Gewalteinwirkung gegen den Hals es zu einer Kompression der Halsweichteile kommt, logischerweise. Man geht ja oft davon aus oder man denkt häufig, dass diese Gewalt gegen den Hals direkt eine Atemnot hervorruft, also eine Verlegung der Atemwege. Das wird auch in Filmen gerne mal so dargestellt. Tatsächlich ist es aber jedoch so, dass zunächst die großen Halsgefäße erstmal komprimiert werden. Und zwar, man kann sich es eigentlich denken, zuerst die venösen und dann die arteriellen Gefäße. Und in der Folge ist es so, wenn der venöse Abfluss aus dem Kopf behindert ist, aber der arterielle Zufluss noch erhalten ist, kommt es zu einer intrakraniellen Drucksteigerung, also den Blutgefäßen. In der Regel kommt es dann zum Einreißen kleinster Blutgefäße durch diese Drucksteigerung. Und es treten, wie wir sie beschreiben, stecknadelkopfgroße Einblutungen auf. Man nennt sie auch Petechien. Und diese finden sich zum Beispiel in den Bindehäuten. Da gucken wir Rechtsmediziner gerne drauf, das wird auch gerne übersehen. Also wenn ihr mal hört, eine Patientin oder ein Patient schildert eine Gewalteinwirkung gegen den Hals, sagt, ziehen Sie doch mal bitte das Unterlid runter und man guckt sich die Bindehäute an. Da kann es häufig sein, dass man da die Petechien findet, die man so von außen gar nicht gesehen hätte. Diese Petechien können auch isoliert hinter den Ohren auftreten, was man halt auch nicht direkt sieht, können aber auch tatsächlich in der kompletten Gesichtshaut auftreten, dass man das wirklich, dass es einen anspringt förmlich, dieser Befund. Deswegen mein Rat, wenn euch jemand das sagt, er hätte eine Gewalteinwirkung gegen den Hals erlebt, denkt an die Petechien. Wenn ihr übrigens im Rahmen der Anamnese diese Gewalteinwirkung gegen den Hals habt, fragt auch nochmal gezielt nach einem Bewusstseinsverlust oder zum Beispiel, ob ein Urinabgang beobachtet wurde, weil das auch ein Zeichen einer akuten zentralvenösen Beeinträchtigung ist. Und das hilft uns Rechtsmedizinern halt auch wieder, weil es später vor Gericht sein kann, dass gefragt wird, wie schwer ist denn diese Gewalteinwirkung einzuordnen? Wenn man sagt, naja, das gab schon eine gewisse zentralnervöse Beeinträchtigung, dann war das nicht nur mal eben kurz zugedrückt. Das ist halt auch schon so ein Anhaltspunkt für uns. Wichtig auch, das ist weniger für uns jetzt, sondern eher wirklich so ein klinisch wichtiger Aspekt, fragt auch, ob eine Atemnot bestand, ob die Person jetzt heiser ist und denkt daran, es kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nach dieser Gewalteinwirkung zu einer Schwellung im Halsbereich kommen und dann im Prinzip sekundär auch nochmal zur Verlegung der Atemwege, was für euch dann in der Akutsituation schon relevant werden könnte.
Auf jeden Fall, ja. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass es eben da immer noch ein gefährdeter Atemweg auch sekundär sein kann.
Und wenn ihr euch die Person anguckt, schaut euch auch mal den Hals an. Ich habe eben schon gesagt, es gibt Hautrötungen, die nach ein paar Stunden verschwinden können. Das kann auch bei einer Gewalt gegen den Hals der Fall sein. Was auch zu finden sein kann, sind Abwehrverletzungen. Man kann sich das gut vorstellen, man versucht irgendwie den Griff oder den Druck am Hals zu lockern. Das heißt, das Opfer wird in das Strangwerkzeug oder in den Griff hineingreifen und man findet dann typischerweise so halbmondförmige Rötung oder Schürfung, das sind im Prinzip Fingernägelabdrücke. Das sind auch so typische Verletzungen, auf die wir achten.
Aber
Jetzt
von
noch.
demjenigen, der gerade wirkt, oder von einem selber?
Nee, von dem Opfer, von der Person, die gewürgt wird.
Gut, das hatte ich immer falsch verstanden.
Nee, diese halbmondförmigen Verletzungen sind in der Regel Abwehrverletzungen, quasi im Sinne von Versuche, irgendwie den Griff oder den Druck am Hals zu lockern. Man greift im Prinzip so relativ reflexartig von oben in diesen Würgegriff, jetzt plump gesagt in die Schlinge hinein und versucht das irgendwie zu lockern und verletzt damit in dem Moment mit seinen Fingernägeln die Haut.
Verstehe.
Und jetzt noch ganz schnell zum Schluss zum Erhängen. Ihr habt das bestimmt schon gehört, typisches Erhängen, atypisches Erhängen und so weiter und so fort. Guckt euch das, wenn ihr das nochmal möchtet, in diversen rechtsmedizinischen Skripten an oder auch in einem der diversen rechtsmedizinischen Bücher, die es auf dem Markt gibt. Aber eine Bitte, eine kleine Bitte, wenn ihr im Rahmen einer notärztlichen Tätigkeit mit dem Stichwort Erhängen zu einem Einsatz gerufen werdet und ihr könnt wirklich direkt nur noch den Tod feststellen, leider, seid so gut, lasst das Strangwerkzeug an Ort und Stelle, denn das kann für uns Rechtsmediziner später relevant sein, dass wir genau wissen müssen, wie das Strangwerkzeug gelegen hat. Das wird manchmal nicht nur von den NotfallmedizinerInnen, sondern auch von der Polizei, sagen wir mal, vorsorglich entfernt und nachher ist die Frage, wie lag das Strangwerkzeug genau und dann haben wir ein Problem mit der Rekonstruktion.
Also im Zweifel müssen wir ja die Person dann erstmal herunternehmen und im Zweifel das Seil irgendwie durchschneiden zum Beispiel und auf sichere Todeszeichen überprüfen oder eben auch prüfen, ob wir noch anfangen müssen zu reanimieren. Und ihr wollt aber dann auf jeden Fall das Seil, wenn wir jetzt sagen, okay, hier sind sichere Todeszeichen und wir machen jetzt hier nicht weiter, um den Hals drumherum lassen oder zumindest, dass das Seil auf jeden Fall da ist. So habe ich das richtig verstanden.
Ja, die Frage ist halt manchmal, war das eintourig oder mehrtourig um den Hals geschlungen? Gab es einen Knoten? Wenn ja, wo war dieser Knoten? War der im Nacken? War der an der Seite? War der hier? War der dort? Stieg die Schlinge irgendwie an? Logischerweise, solange es einen Grund gibt für euch noch im Prinzip lebenserhaltende Maßnahmen zu ergreifen, nehmt ihr sofort die Schlinge ab. Das ist ja völlig klar.
Ja.
Aber ärgerlich ist es für uns halt manchmal, wenn von vornherein klar ist, der
Gibt
Tod
nichts mehr
kann so,
zu
es gibt nichts
retten.
mehr zu retten. Wenn ihr dann einfach den Strick oben abschneidet, ist es egal. Aber wenn die Schlinge im Prinzip an sich dann zerschnitten wird und man nachher keinen Mensch mehr rekonstruieren kann, wie diese verlaufen ist, kann das manchmal halt wichtige Infos zunichte machen.
Ganz, ganz lieben Dank schon mal, Marie. Ich versuche das nochmal, was wir jetzt alles besprochen haben, zusammenzufassen.
Gerne.
Also, stumpfe Gewalt wird mit dem gemeinsamen Merkmal des flächenhaften Auftretens auf den Körper beschrieben und deshalb zählen zum Beispiel auch ein Verkehrsunfall oder die sogenannte Kompression dazu. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch das Dekolleté eines der Unterformen dieser stumpfen Gewalt oder kann als Folge davon gewertet werden. Scharfe Gewalt sind alle Einwirkungen mit einem spitzen Gegenstand, also Stich- oder Schnittverletzungen und Stichverletzungen sind per Definition eher tiefer als lang. Und dann gibt es die Unterscheidung zwischen stumpfer und scharfer Gewalt. Da ist es so, dass bei der stumpfen Gewalt die Wundränder unregelmäßig sind in der Regel und es können sich am Rand auch so Abschürfungen zeigen. Die Wundwinkel sind stumpf und es gibt noch in der Tiefe Gewebsbrücken, weil nicht alle Schichten komplett durchtrennt sind. Bei der scharfen Gewalt ist es so, dass die Wundränder glatt sind oder glattrandig, Wundwinkel sind spitz und es gibt keine oder in der Regel keine Gewebsbrücken. Dann hatten wir die Hutkrempenregel angesprochen, die dem Verlauf eines Hutes ähnelt oder dort entlangläuft sozusagen. Da kann man unterscheiden, ob die Gewalteinwirkung oberhalb ist, dann wäre es ein Hinweis auf einen Schlag oder eher unterhalb, dann wäre es eher ein Sturz. Allerdings ist es so, dass man das nur bei einem Sturz auf einem komplett ebenen Untergrund so bezeichnen kann und deswegen ist es gar nicht so häufig anwendbar. Dann hatten wir noch die Unterscheidung gemacht zwischen Selbst- versus Fremdbeibringung. Bei der Fremdbeibringung ist die Erreichbarkeit an allen Körperstellen. Die Bekleidung ist häufig mit durchtrennt und die Art der Verletzungen sind ganz, ganz regellos verteilt und unterschiedlich verlaufend und unterschiedlich schwer. Und bei der Selbstbeibringung sind es meistens gut erreichbare Stellen, die vor allen Dingen auch auf der Händigkeit der Patienten beruhen können. Also sozusagen bei einem Rechtshänder sind die Verletzungen dann eher auf der linken Körperhälfte. Die Bekleidung ist häufig unversehrt, weil sie vor der Verletzung entfernt wird. Und die Art der Verletzungen sind häufig musterartig bis parallel angeordnet, geradlinig. Und manchmal sind auch Worte oder irgendwelche Symbole, wie du gesagt hast, oberflächlich eingeritzt. Und dann hatten wir noch die Gewalt gegen den Hals. Da hört man ja ständig irgendwie falsche Worte, was schon mir auffällt. Ich weiß nicht, wie es dir dann gehen muss. Das ist ja gruselig. Also das Erwürgen ist mit den Händen, das Erdrosseln ist mit einem Werkzeug und das Erhängen passiert dann durch das Eigengewicht der Person in der Schlinge. Und hierbei ist es wichtig, den Kopf auf Einblutungen zu untersuchen und explizit zu fragen, ob eine Bewusstlosigkeit vorlag oder auch ob Urin abgegangen ist, als Zeichen einer zentralnervösen Beeinträchtigung. Und die halbmondförmigen Rötungen oder Schürfungen sind dann ein Zeichen der Abwehr des Opfers sozusagen, wenn sie versucht haben, sich aus der Schlinge irgendwie zu lösen. Haben wir jetzt noch irgendwas zu diesem Thema vergessen?
Nee, das Einzige, was wir bis jetzt vergessen haben, ist unser Codewort. Und
Oh.
Das heutige, hätten wir jetzt fast vergessen. Und das heutige Codewort lautet Hutkrempe.
Sehr gutes Codewort. Gut, dass du daran gedacht hast. Marie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und freue mich, dass wir es erneut geschafft haben, für mich und hoffentlich auch für alle HörerInnen eine ganz, ganz spannende Folge aufzunehmen. Einigen wird sicherlich aufgefallen sein, dass wir ein wichtiges Thema nur so ganz grob angeschnitten haben, und zwar das Thema Kindesmisshandlung. Und gerade auch im Hinblick auf den Beitrag von Henning im vermischten Teil dieses Podcasts ist das ein absolut wichtiges Thema. Wir haben uns retrospektiv dazu entschieden, dieses Thema nicht noch mit in diesen Podcast mit reinzupacken, sondern das nochmal als eigenes Thema zu machen. Und damit dieser Podcast aber Pin-Up-Docs bleibt, also perioperative Intensiv- und Notfallmedizin und nicht perioperative Intensiv- und Rechtsmedizin, könnt ihr jetzt einmal mit mir eine Rückmeldung geben, ob ihr dieses Thema gerne im Februar oder im April hören werdet. Ich werde auf jeden Fall mit Marie dranbleiben und kann wirklich nur Danke sagen. Und dir gebühren aber auf jeden Fall wie immer die letzten Worte.
Ja, ich darf mich auch wieder bedanken und ich freue mich schon auf den nächsten Beitrag, entweder im Februar oder im April. Danke.
Super gut. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Dana. Vielen Dank, Marie. Sehr, sehr spannend. Und auch wie letztes Mal auch schon sehr, sehr praxisrelevant.